Stell dir vor, du wachst morgens auf und schaltest dein Handy ein. Du bist noch völlig schlaftrunken und siehst, dass es auf der Mailbox eine Nachricht von einer dir nahestehenden Person gibt. Immer noch im Halbschlaf spielst du die Nachricht ab und als die ersten Sekunden beginnen, bist du sofort hellwach. Anstatt ein einfaches Hallo dazulassen oder zu fragen, ob du schon schläfst, gibt die Person am anderen Ende der Leitung kaum zu verstehende, gurgelnde Laute von sich. 2 Minuten dauert die Nachricht, während derer du die gruseligsten Geräusche vernimmst. Schreie wie von einem Tier. Ein Ratschen und weitere Laute, die klingen, als wären sie nicht von dieser Welt. Nach 2 Minuten bricht die Nachricht ab und lässt dich vollkommen verstört zurück. Du versuchst, die Person anzurufen, doch das Handy ist ausgeschaltet. Du weißt nicht, was du tun sollst, also hörst du dir die Nachricht wieder und wieder an. Versuchst zu verstehen, was sich in diesen 2 Minuten abgespielt hat. Doch je öfter du die Nachricht hörst, desto beunruhigender wird sie. Und schließlich gehst du zur Polizei.
Mord hoch 2.
Willkommen zu Mord hoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung.
Ja, das war jetzt unser Intro, Sarah. Aber bevor wir anfangen, möchte ich aber an dieser Stelle noch einmal ganz kurz was sagen. Und zwar möchte ich an dieser Stelle allen für die Unterstützung in diesem Jahr danken. Vor allem bei Spotify Wrapped, da haben wir gesehen, wie viele von euch uns tatsächlich supporten. Und wir waren auch irgendwie total erstaunt zu sehen, weil wie viele von euch wir schon auf Platz 1 sind. Und das war einfach so ein richtig, richtig schönes Gefühl. Also erstmal von meiner Seite aus vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so treu hört.
Ja, von meiner Seite aus auch. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir haben das damals wirklich als Hobby angefangen. Wir waren so gespannt, ob uns überhaupt ein paar hundert Leute zuhören oder so ein paar Dutzend Leute. Bei unserer ersten Folge, Nadine, weißt du noch, wir saßen da echt so, hört irgendjemand zu?
Ja, und dann war das so, in der ersten Woche waren 1000 Abrufe und wir haben gesagt, boah, wie krass.
1000 Abrufe in einer Woche.
Ja, das war schon so ein Meilenstein. Und einfach zu sehen, was sich jetzt in etwas über einem Jahr daraus entwickelt hat, dank euch, nur dank euch,
ist einfach super, super krass. Also wirklich von Herzen danke.
Ja, es wurde uns angezeigt, dass wir bei Spotify, also alleine bei Spotify, von 28.000 Menschen gehört werden. Ich meine, das muss man sich einfach nur so bildlich mal vorstellen, wie viele Leute das da sind. Also am liebsten will ich jetzt jedem einzelnen Hallo sagen. Also hallo an jeden von
denen. Das ist schon so eine kleine Konzerthalle.
Ja.
Also ist schon einfach richtig, richtig cool.
Auf jeden Fall. Also, Dankeschön dafür.
Voll gestärkt ins nächste Jahr und mal gucken, wohin das dann noch alles so führt.
Ja, und auch nochmal danke an alle, die unsere Flyer verteilt haben. Das waren ja auch schon ganz viele von euch und wir haben auch richtig süße Bilder gekriegt. Teilweise waren Leute da mit ihren Kindern unterwegs, die dann unsere Flyer in Briefkästen gesteckt haben, was irgendwie total cool war. Falls ihr noch irgendwie eine Möglichkeit habt, Flyer bei euch auszulegen, wir haben noch einen ganzen Stapel hier, dann meldet euch gerne. Wir schicken euch die dann zu. Und ansonsten erstmal nochmal an alle, die uns geholfen haben. Vielen Dank.
Von mir auch.
So, jetzt aber zum Fall, beziehungsweise würde ich jetzt erstmal gerne von dir wissen, Sarah. Hast du irgendwann schon mal einen gruseligen Anruf bekommen?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erzählen kann.
Okay.
Für mich war der super gruselig damals. Also das war so, ich war noch ein Kind und ich war alleine zu Hause und dann stellte das Telefon und ich ging ran und meldete mich und dann sagte halt so eine Männerstimme, ja, hallo, was machst du denn gerade? Und für mich hörte sich der Mensch original an wie der beste Freund meines Vaters. Der war auch oft bei uns zu Besuch, den kannte ich und den mochte ich auch und ich war dann halt so total locker und ich habe einfach so gesagt, ja, ich gucke gerade ein bisschen Fernsehen und du? Ich denk so, auch, warum fragt er mich? Ja, ist ja okay, ein bisschen Smalltalk. Und dann sagt der Typ so, Ja, ich sitze hier gerade und mir ein, ihr könnt es euch glaube ich denken.
Oh, so ein Perversen, so einen hatte ich auch als Kind mal.
Ja, und man ist dann total, in dem Moment, weil für mich war das vorher so ein normales Telefonat und dann war ich so, what? Und das war irgendwie gruselig, weil ich damit so null gerechnet hatte.
Ja, oh, das, ja.
Schlimm. Ja, finde ich auch. Mach das nicht.
Nee.
Ihr macht das sowieso nicht.
Nein. Nee, stimmt. Also, jetzt wo du sagst, das hatte ich auch. Wahrscheinlich war das der gleiche Typ, der hat wahrscheinlich alle irgendwie angerufen. Wir kommen ja aus der gleichen Stadt. Ja, meine Mutter hat dann gesagt, du kriegst eine Trillerpfeife, die legen wir neben das Telefon und wenn der nochmal anruft, dann trötest du da einfach ganz fest so rein.
Sehr gut.
Der hat aber Gott sei Dank nie wieder angerufen.
Er hat schon geahnt.
Ja, nee, also so eine Art von Anruf meinte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das ist schon, ja, das ist schon heftig.
Hattest du denn mal so einen richtig gruseligen Anruf?
Nee, nicht wirklich gruselig. Also ich habe mal so einen Hosentaschenanruf bekommen und das hört sich dann ja schon sehr, sehr seltsam an, wenn man, wenn da dann die Person am anderen Ende dann nicht wirklich mit einem redet und dann aber doch irgendwie redet und dann irgendwelche Sachen sagt, die aber nicht wirklich zum Gespräch passen, wo du denkst, okay, was ist mit der Person los? Mhm. Bis du überhaupt erstmal checkst, ach, die redet gar nicht mit dir, es ist ein Hosentaschenanruf. Also es ist jetzt nicht so, dass der Mensch jetzt gerade irgendwie den Verstand verloren hat und wirres Zeug redet, sondern er spricht einfach nicht mit dir. Ja, und was ich auch mal gruselig fand, ist, weißt du noch, damals konnte man SMS ans Festnetz verschicken.
Ja, stimmt, die wurden dann vorgelesen, ne?
Ja, aber mit so einer komischen Stimme. Und als ich das erste Mal so eine SMS aufs Festnetz bekommen habe, so, hallo Nadine. Also das war super strange, aber ansonsten, also wirklich gruselige Anrufe habe ich, glaube ich, noch nie bekommen.
Zum Glück nicht. Da hätte ich auch wirklich null Bock drauf. Also ist wirklich auf meiner Nullbockliste. Gar nicht nach Zombie-Apokalypse, gar keine Lust.
Nee, ist klar. Ja, aber heute geht es bei uns jetzt weder um Hosentaschenanrufe noch um irgendwelche vorgelesenen SMS, sondern um einen Anruf, der wirklich ja besorgniserregend ist und der auch einiges an Schrecken nach sich gezogen hat. Und ja, diese Voicemail, ich kann jetzt schon sagen, Sarah und ich haben sie bis zum Erbreche analysiert und wir glauben zu wissen letztendlich, was da zu hören ist. Und wenn man das letztendlich weiß, dann ist diese Nachricht noch erschreckender irgendwie und geht einem dann auch nicht so wirklich aus dem Kopf. Einige von euch können sich jetzt bestimmt schon denken an dieser Stelle. Wir beschäftigen uns heute mit dem Fall Henry McCabe. Henry Toby McCabe wird am 16.09.1983 in Monrovia im Lofa County in Liberia geboren. Dort geht er auf die Grundschule und die Junior High School. Für die weiterführende High School zieht er dann schließlich nach Ghana um. Doch auch in Ghana hält es Henry nicht lange. 2003 kommt er mit seinem Bruder Timothy gemeinsam in die USA. In Kalifornien macht Henry einen doppelten Bachelor of Science in Wirtschaft und in Rechnungswesen an der California State University East Bay. An dieser Uni ist er nicht nur Ehrenstudent, sondern auch Mitglied in der Bruderschaft Beta Alpha Psi. Gab es solche Bruderschaften und so Schwesternschaften bei uns an der Uni eigentlich auch?
Ich glaube nicht. Bei uns an der Uni gab es nur furchtbar hässliche Gebäude.
Ja, irgendwie schon. In Kalifornien lernt er am 28. Februar 2004 mit Anfang 20 Karen kennen. Sie ist eine Frau, die ihn sofort in ihren Bann zieht. Und die beiden, die heiraten bereits am 6. August. Karen und er scheinen sofort auf einer Wellenlänge zu sein. Die beiden lieben es zu tanzen, doch auch ernsthafte Diskussionen zu führen. Vor allem über die amerikanische, aber auch über die liberianische Politik. Die beiden vergrößern ihr Glück noch, als 2012 ihre erste Tochter Ive Karen Zia zur Welt kommt. Zu diesem Zeitpunkt leben Karen und Henry noch gemeinsam in Kalifornien. Doch dann zieht es sie weiter nach Minnesota, genauer gesagt nach Mounds View, einen kleinen Ort mit vielen Seen und gerade einmal 13.000 Einwohnern. 2014 gibt es dann in Mounds View noch eine kleine Einwohnerin mehr, als Henrys und Karens zweite Tochter zur Welt kommt. Die beiden nennen sie Ivy Ariel Kumba. Eigentlich scheint alles gut im Leben von Henry McCabe zu laufen. Er hat als Wirtschaftsprüfer am Minnesota Department of Revenue einen guten Job, zwei Kinder, mit denen er gerne spielt und Filme schaut, und eine Ehefrau, die fest an seiner Seite steht. Zumindest in den ersten Jahren. Denn 2015 brechen schlechte Zeiten im Hause der McCabes an. Henry hat auf der Arbeit Probleme. Er kann sich kaum konzentrieren und auch seine Ehe läuft nicht mehr besonders gut. Karine und er leben zu dieser Zeit bereits in getrennten Apartments. Ein Umstand, den man bei einer so jungen Familie mit zwei Kindern durchaus als außergewöhnlich bezeichnen kann. Da es beruflich nicht allzu gut läuft, möchte Henry sich umorientieren. Er möchte seinen Master in Buchhaltung machen und am liebsten möchte er zurück nach Kalifornien gehen. Karine ist aktuell, also zum Zeitpunkt, als sich der Fall ereignet, bereits selbst beruflich mit den beiden Töchtern in Kalifornien. Jetzt kennt ihr also die Situation im Hause McCabe. Und wir kommen zu dem schicksalhaften Tag, der für die Familie endgültig alles verändern soll.
Wir schreiben den 6. September 2015. Wir starten mit einem Barbecue bei einem Freund von Henry McCabe, der Emmanuel heißt. Er kommt ebenfalls aus Liberia, so wie viele der Gäste des Barbecues. Henry ruft an diesem Tag bei seinem Freund Jonathan an, der von allen nur JT genannt wird. JT ist übrigens ein Freund von Henry und Karine. Henry möchte von JT wissen, ob dieser heute Zeit für ein paar Unternehmungen hat. Doch JT erklärt ihm, dass er auf dem Barbecue von Emmanuel ist. Henry ist jetzt im ersten Moment geschockt, dass er nicht eingeladen wurde. Er ruft daraufhin Emmanuel an und fragt ihn, warum er ihn nicht eingeladen hat. Schließlich seien die beiden doch Freunde. Emmanuel lenkt sofort ein. Offenbar ist das Ganze nur ein Missverständnis. Er sagt zu Henry, dass er doch sein Boy wäre und er gerne vorbeikommen kann. Und das tut Henry dann auch. Auf dem Barbecue kennt Henry viele der Anwesenden. Unter anderem einen Bekannten namens William Kennedy, der von allen nur Papoose genannt wird. Die beiden sind jetzt keine richtigen Freunde, sie haben sich bisher nur einige Male gesehen. Aber sie kennen sich eben und verstehen sich. Das Fest verläuft erstmal ruhig, bis William dann plötzlich in eine kleine Auseinandersetzung gerät. Als er den Arm um eine Frau legt, findet das ihr Partner gar nicht lustig und die beiden geraten in Streit. Henry möchte zuerst einfach nur schlichten, gerät dann aber zwischen die Fronten. Schließlich ist er derjenige, der sich im Streit mit dem Partner der Frau befindet. Durch das Einschreiten anderer Gäste werden die Wogen jedoch schnell geglättet und das Barbecue geht friedlich weiter. Nach dem Grillfest schlägt Henry vor, dass er und William noch kurz zu ihm gehen können und später weiter in einen Club in Spring Lake Park ziehen könnten. Das machen sie dann auch und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass der Club und der Wohnort von Henry nicht besonders weit auseinander liegen. Nur circa 2,4 Meilen, das sind so 3,8 Kilometer. Die beiden sind jetzt also zuerst in Henrys Apartment, wir erinnern uns ja, er lebt getrennt von Karine, und dann geht es weiter in den Nachtclub.
Wir fügen euch bei Instagram auch mal so eine Karte ein, damit ihr seht, wo Henry gewohnt hat, wo dieser Nachtclub ist und so. Also folgt uns einfach bei Instagram, mordhoch2.truecrimepodcast, die 2 ist ausgeschrieben. Dann seht ihr auch ein Foto von Henry und eben von den ganzen Örtlichkeiten.
Ja, und um die Örtlichkeiten geht's jetzt auch erstmal noch weiter. An dieser Stelle müssen wir nämlich einmal dazu kommen, dass der Club in verschiedenen Quellen immer wieder unterschiedlich genannt wird. In den meisten Quellen wird der Club Pawlitzki's on 65 genannt, beziehungsweise on Highway 65. Der liegt nämlich direkt am Highway. In manchen Quellen wird er auch nur abgekürzt als POV on 65, aber in einigen Quellen wird der Club auch mit C'est la vie on Sunday Nights beschrieben. Wir haben jetzt versucht herauszufinden, wieso der Club manchmal anders genannt wird, konnten dazu aber nicht wirklich was finden. Und da er jetzt speziell C'est la vie on Sunday Nights genannt wird, also wir haben ja auch Sonntagnacht, könnte ich mir vorstellen, dass das quasi der Name einer Party war, beziehungsweise dass vielleicht eine von den Hallen im Club sonntags untervermietet worden ist. Also dass es quasi der Name einer wiederkehrenden Eventreihe ist. Das ist aber auch nur eine Vermutung, denn wir konnten herausfinden, dass es in den USA wohl durchaus üblich ist, dass Nachtclubs unterschiedliche Motto-Partys hosten. Wenn man den Namen C'est la vie in die Suchmaschine eingibt und Minnesota hinzufügt, wird man auch auf eine Instagram-Seite weitergeleitet, auf der der Club C'est la vie beschrieben wird, als ein Club, der bekannt ist für afrikanische Beats und Rhythmen. Und das würde ja schon passen, dass Henry und William, die ja beide aus Afrika stammen, dort feiern. Allerdings liegt dieser Club ganz woanders. Er liegt nämlich nicht in Spring Lake Park und auch nicht nah an Henrys Wohnort, sondern in Minneapolis, was ja auch in Minnesota ist, aber um die 20 Kilometer von Mounds View entfernt. Außerdem beginnen auch erst im Jahr 2017 die Postings, weshalb es möglich ist, dass es den Club in dieser Form 2015 noch gar nicht gab. Möglicherweise hat sich der Club bzw. der Partyveranstalter ja irgendwann von dem POV on 65 abgespalten und ist dann vielleicht in einen neuen Club gezogen mit dem Namen C'est la vie, ohne den Zusatz on Sunday Nights, weil es dann ja auch nicht mehr nur Sonntagnacht war. Der Name des Clubs ist aber eigentlich auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Stelle, an der dieser Club liegt, und das ist eben diese Highway 65.
Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass William derjenige ist, der mit dem Auto fährt. Also er nimmt Henry jetzt von seinem Zuhause aus mit in den Club. Auf die Frage, wie Henry später nach Hause kommen will, sagt dieser nur, dass er genügend Leute im Club kennt und ihn einer davon schon nach Hause bringen wird. Henry und William machen sich jetzt also gemeinsam auf in diesen Club. Und William erzählt später, dass er mit Henry in dem Club gar nicht mehr viel zu tun hatte. Wir erinnern uns ja daran, dass die beiden eigentlich nur flüchtige Bekannte sind und dass Henry gesagt hat, dass er auch andere Leute im Club kennt. Und mit diesen anderen Leuten scheint er sich jetzt hauptsächlich beschäftigt zu haben. Unter anderem ist in dem Club wohl auch JT, derjenige, mit dem Henry anfangs telefoniert hat und der ihm erzählt hat, dass er bei dem Barbecue ist. Außerdem ist noch ein weiterer Freund oder Bekannter der Truppe da und dieser heißt Kevin. Auch die nächste Info jetzt bitte einmal mit Vorsicht genießen, denn die konnten wir nicht in allzu vielen Quellen, vor allen Dingen nicht in allzu seriösen und öffentlichen Quellen finden. Allerdings heißt es an einigen Stellen, Kevin wäre nicht allein gewesen, sondern mit einem Mädchen, also mit einem Girl steht da, also vermutlich ist damit eine junge Frau gemeint. Und diesen Punkt, den müsst ihr euch mal für später merken. Warum er stimmen könnte, das seht ihr später noch. Henry soll laut Angaben seiner Freunde und seiner Bekannten auf dieser Party wohl recht viel trinken. Und zwar so viel, dass er laut JT freiwillig seine Brieftasche an ihn abgibt. Dabei soll er gesagt haben, dass JT daran denken soll, dass Henry ihm noch etwas schuldig ist, weil er ihn zu seinem Geburtstag nicht eingeladen oder weil er ihn zu seinem Geburtstag kein ausgegeben hat. Ich finde das als Begründung so ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch.
Ja, weil irgendwie ist es seltsam. Angeblich soll Henry ja an dieser Stelle von JT verlangt haben, dann, ja weiß nicht, dass dieser sich dann an seinem Portemonnaie bedient oder was ja, soll das so heißen?
Gib dir mal selber einen aus, nimm dir einfach.
Ja, also diese Aussage kommt mir wirklich seltsam vor. Ich könnte mir vorstellen, dass Henry zum Beispiel sein Portemonnaie abgibt und sagt, hier, pass mal bitte drauf auf, ich habe schon so viel getrunken, ich will jetzt nicht mein ganzes Geld ausgeben oder so. Also das wäre jetzt eine Begründung gewesen, die ich nachvollziehen könnte. Aber diese Sache mit, ja, ich schulde dir noch was, das finde ich irgendwie merkwürdig.
Ich schulde dir noch einen Drink hier in meinem Portemonnaie.
Ja, nimm dir mal, hol dir was. Okay, aber dann hätte er danach das Portemonnaie ja auch zurückgeben können.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall die Aussage, die JT getätigt hat. Und ich betone das jetzt auch so, weil es gibt ja keine gesicherten Aussagen. Wir haben diese Aussagen ja nur von JT bzw. von William und wir weisen an den Stellen immer darauf hin, wer das jeweils gesagt hat. Es ist jetzt circa 2:05, als in dem Club das Licht angeht und verkündet wird, dass die...
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Sarah, es ist endlich Weihnachtszeit.
Ja, und ich weiß, die liebst du genauso sehr wie ich.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar mit allem drum und dran. Die ganzen Adventskalender öffnen, Tannenbaum schmücken, Geschenke verpacken, Punsch trinken, Spekulatius essen.
Spekulatius gehören einfach dazu. Und das dachten sich wohl auch die Leute von Holy. Die haben nämlich einfach mal einen neuen Milchshake herausgebracht.
Aha.
Und zwar extra zu Weihnachten in der Sorte Spekulatius. Wir durften schon probieren und können euch verraten, dieser Milchshake ist so lecker.
Ich bin absolutes Milchshake-Opfer.
Milchshake-Opfer ist gut. Ja, der schmeckt einfach wie so ein Weihnachtsdessert und der ist wirklich, wirklich gut.
Ja, der schmeckt süß und dabei irgendwie zimtig, aber alles nicht so extrem irgendwie, nicht so übertrieben. Der ist trotzdem irgendwie so ein bisschen leicht und so. Und das Beste an den Holy Milkshakes finde ich ja persönlich, dass man sie mit laktosefreier Milch oder eben auch mit Pflanzenmilch anmischen kann. Außerdem enthalten sie keinen Zucker, wenig Kalorien und, welcher Milchshake hat das schon, Vitamine.
Bei Holy wird ja immer darauf geachtet, dass die Drinks Vorteile für euren Körper und Geist enthalten. Denn das Motto von Holy lautet
No Bullshit.
Die Macher dahinter haben sich gedacht, durch Softdrinks und Energydrinks aus dem Supermarkt schüttet man so viel ungesundes Zeug in sich hinein, da muss es doch eine Alternative geben. Und diese Alternative haben sie dann kreiert. Von Holy gibt es neben Milchshakes, Achtung, Spekulatius ist limitiert, auch Energydrinks, Hydrationdrinks, die perfekt nach dem Sport sind und euch wichtige Elektrolyte zurückgeben, sowie Eistees. Und wenn ihr Holy mal probieren möchtet, dann gibt es jetzt exklusiv zu Weihnachten was Tolles. Die Holy Giftbox in schickem Design mit 4 Probierpaketen, also Milchshakes, Hydration, Energy und Eistee, sowie einem stylischen Thermoshaker in einer richtig coolen Box.
Ja, und für alle, die bereits holifiziert sind, hat Holy speziell zur Weihnachtszeit noch 2 weitere beliebte Sorten zurückgebracht, nämlich Eistee Winterpunsch Hibiskus und, Achtung, jetzt wird's richtig cool,
oh ja,
Bratapfel Energy. Beide Sorten schmecken einfach total fruchtig, haben aber auch so einen gewissen weihnachtlichen Hauch und sind einfach wieder super, muss ich sagen. Die Sorten sind limitiert, also am besten schnell zuschlagen. Und denkt dran, mit unserem Code MHZ, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Und wenn ihr den Link in unseren Shownotes benutzt, dann unterstützt ihr zusätzlich auch noch unseren Podcast.
Wir wissen, dass das immer ganz viele von euch tun und wir euch mit unserer Holy-Sucht angesteckt haben.
Sorry!
Und können nur noch mal sagen, danke für euren Support.
Ja, und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt gleich nach der Aufnahme noch einen leckeren Spekulatius-Milchshake und wollen wir dann vielleicht 3 Haselnüsse für Aschenbrödel gucken?
Wir können uns aber auch einen Bratapfel-Energy-Drink gönnen und uns dann mit voller Energie ins Weihnachtsshopping stürzen.
Wir können aber auch den Punsch-Eis ziehen.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Party zu Enderst. Das hat keinen besonderen Grund, also es ist nicht irgendwie etwas vorgefallen oder so. Die Party, die ist offiziell einfach um 2 Uhr zu Ende und die Gäste, die werden jetzt gebeten zu gehen. JT, da blickt jetzt auf sein Handy und stellt nun fest, dass er um circa 2:10 einen Anruf von Henry hatte. Doch als er sich jetzt, also um 2:05 umsieht, ist Henry nicht mehr zu sehen. Und das ist auch kein Wunder, denn Henry befindet sich laut Aussagen von William bereits draußen auf dem Parkplatz. Dort soll er telefonieren und William geht jetzt davon aus, dass Henry mit Karen spricht. Die beiden scheinen sich zu streiten. Karen ist wohl sauer, dass Henry sich betrinkt und feiert, anstatt für seinen Master zu lernen. Als William dann in sein Auto steigt, steigt Henry, so wie William es sagt, einfach ungefragt dazu. Er setzt sich jetzt also einfach auf den Beifahrersitz.
William irritiert das, denn Henry hatte ja gesagt, dass William ihn nicht nach Hause fahren muss, beziehungsweise William hatte, wie es in einigen Quellen steht, vorher klargemacht, dass er Henry nicht nach Hause fahren wird. Und nun setzt sich Henry einfach auf den Beifahrersitz. William ergibt sich jetzt aber sozusagen in sein Schicksal und nimmt sich vor, Henry doch noch nach Hause zu fahren. Henry soll ihm jetzt allerdings seine Adresse nicht verraten, obwohl die beiden ja vorhin noch gemeinsam bei ihm waren. Er soll vielmehr sagen, dass er einfach an einer bestimmten Stelle herausgelassen werden möchte. William fährt jetzt diesen Highway 65 hinunter. Ich gehe davon aus, dass auch die Richtung ist, in der er wohnt, denn Henry persönlich wohnt nicht an diesem Highway, sondern ein Stück davon entfernt.
Auch dazu könnt ihr euch die Karte bei Instagram mal angucken, dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen besser nachvollziehen.
William erzählt jetzt, dass Henry an einer Super America Tankstelle herausgelassen werden möchte. Diese befindet sich direkt am Highway 65. William hält also mit seinem roten Kia an dieser Tankstelle an und lässt Henry aussteigen. Er beobachtet noch, wie Henry um das Gebäude herumgeht. Später sagt er, dass Henry zu diesem Zeitpunkt nicht besonders betrunken gewirkt habe. Das soll gegen 2 Uhr bzw. kurz nach 2 gewesen sein. Dann fährt William weiter, und zwar auf direktem Weg nach Hause. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass Henry sich weder etwas an der Tankstelle kaufen kann, denn sein Portemonnaie hat nach wie vor JT, noch wird er zu Hause reinkommen, denn laut Williams Aussagen stellt dieser später fest, dass Henry seinen Schlüssel in der Mittelkonsole bzw. im Getränkehalter vergessen hat.
Ungefähr eine halbe Stunde später, um 2.28 Uhr, bekommt Karen dann einen Anruf. Dieser Anruf stammt von Henry und er wirkt dabei wohl ziemlich durch den Wind. Er soll am Anfang dieser Nachricht so etwas sagen, wie dass er erschossen oder angeschossen worden sei. Also in deutschen Berichten heißt es immer, er habe gesagt, er sei erschossen worden. Aber in den englischen Quellen liest man, dass er das Wort shot benutzt haben soll. Und das kann eben genauso gut angeschossen bedeuten. Außerdem soll er wimmern. Karen weiß nun gar nicht so richtig, was sie mit diesem Anruf anfangen soll. So schildert sie es zumindest. Sie möchte jetzt in einem sogenannten Three-Way-Call Henrys Bruder Timothy dazu holen. Sie wählt jetzt also Timothys Nummer, doch der geht nicht dran. Er schläft wahrscheinlich schon. Stattdessen zeichnet seine Mailbox aber das Gespräch auf, das im Weiteren stattfindet. Beziehungsweise zeichnet die Mailbox das auf, was Henry auf seiner Seite des Telefons sagt. Und hier möchten wir jetzt erstmal eine dicke, fette Warnung aussprechen.
Mhm, ganz dick und fett.
Wir werden diese Voicemail jetzt abspielen. Sie kann aber extrem verstörend wirken. Deshalb überlegt euch jetzt gut, ob ihr sie euch anhören möchtet. Falls nicht, skippt am besten die nächsten 2 Minuten, denn das, was jetzt zu hören ist, ist wirklich sehr merkwürdig.
I'm
Sarah, also ich finde, an dieser Stelle sollten wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht einfach mit dieser Nachricht alleine lassen. Vielleicht sollten wir einfach mal ganz kurz darüber sprechen, was wir am Anfang zu hören geglaubt haben. Also wir kannten Henry McCabe's Fall ja schon, bevor wir uns selber intensiv mit dem Fall beschäftigt haben. Und wir haben diese Voicemail ja auch irgendwann einmal zum ersten Mal gehört. Mhm. Und kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, ja, was du da gedacht hast, was du geglaubt hast zu hören, ob du irgendwas verstanden hast, welches Szenario du im Kopf hattest?
Also beim allerersten Mal, als ich die Voicemail gehört habe, das war im Rahmen eines Mystery-Videos, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, ich habe mich da auch relativ anstecken lassen und bin der Meinung gewesen, dass zumindest nicht alles, was man da hört, menschlich sein kann, weil das für mich einfach absolut, absolut unmenschlich klingt. Und wie war das bei dir?
Ich habe mich bei diesen sehr, sehr merkwürdigen gurgelnden Lauten, also da sind ja so kehlige, ja, unmenschlich klingende Laute. Da habe ich mich so an eine Katze erinnert gefühlt, mhm. Weißt du? Manchmal so draußen, nachts, machen mhm. Katzen so komische Geräusche, dass du das Gefühl hast, so, die fängt gleich an zu sprechen. Mhm. Irgendwie, es hört sich so komisch an. Du kannst nicht richtig identifizieren. Ist das ein Tier? Ist das ein Mensch?
Ja.
Daran hat mich das erinnert. Und ich habe mich dann im ersten Moment, ja, oder beziehungsweise, ich hatte mich da ja noch nicht so genau mit dem Fall beschäftigt. Ich wusste jetzt gar nicht so richtig, wo hat sich das Ganze abgespielt. Und ich habe einfach gedacht, okay, der ist wahrscheinlich auf eine größere Raubkatze oder sowas gestoßen, die einfach mhm. diese Geräusche macht, die einfach ähnliche Geräusche macht wie so eine kleine Katze.
Ja,
weil ich gar nicht geguckt habe, ja, gibt's die da, wo ist er jetzt genau oder so. Also ich habe mir das so ein bisschen, glaube ich, auch versucht auszureden, was Übernatürliches darin zu sehen. Und ja. habe einfach gedacht, ja klar, woher kennst du die Geräusche von der Katze? Wird wahrscheinlich eine große Katze sein. Und dazu passen dann auch die Schreie. Er ist wahrscheinlich von einem Tier angegriffen worden oder so.
Ja, das macht total Sinn. Stimmt, daran erinnere ich mich sogar noch. Ich glaube, wir haben das Video damals zusammen geguckt.
Ja.
Ich war sofort auch so, oh mein Gott, was ist das? Und du so, ja, wer weiß, vielleicht eine Raubkatze. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ergibt irgendwie extrem Sinn. Weil wie du schon gerade gesagt hast, wenn man nachts diese Katzenschreie hört, ist es ja wirklich so, dass du manchmal denkst, höre ich eine Katze, höre ich ein Baby, höre ich einen Betrunkenen, weil es ja zum Teil wirklich nah dran an menschlich ist und hier ist es einfach nah dran an nicht mehr menschlich.
Ja, und so besessen klingt das auch manchmal, mhm. finde ich so, wenn man sich so Videos oder Audios von so Besessenen anhört oder sowas.
Ja.
Die machen auch manchmal solche Geräusche, dass du denkst, das hört sich jetzt aber wirklich dämonisch an, das hört sich wirklich nicht mehr menschlich an.
Du denkst, das kann ein menschlicher Kehlkopf gar nicht zustande bringen.
Genau,
so,
genau.
Genau, ja.
Ja, verratet uns am besten direkt an dieser Stelle jetzt erstmal, was ihr versteht, weil auf diese Voicemail gehen wir später noch ein, beziehungsweise wahrscheinlich eher in der nächsten Folge. Wir werden die ganze Sounddatei auch nochmal bereinigt einstellen. Möglicherweise versteht ihr dann was anderes. Und deswegen wäre es jetzt umso spannender zu wissen, was ihr jetzt gerade aktuell in diesem Moment glaubt, dazu hören, welches Szenario ihr vor Augen habt. Es ist jetzt übrigens so, dass zum Zeitpunkt von Henrys Verschwinden, also als die Ermittlungen laufen, diese Voicemail auch in den News gezeigt wird. Allerdings, und das verwundert einige Leute, gibt es immer nur kurze Ausschnitte davon zu hören. Also man hört nie die vollen 2 Minuten. Warum das so ist, das ist nicht ganz klar, aber vermutlich hat das ermittlungstaktische Gründe. Möglicherweise ist dort irgendetwas zu hören, was die Polizei als Täterwissen zurückgehalten hat. Neben der Voicemail passiert jetzt aber auch noch etwas anderes Seltsames. Und zwar kann man Kareens Reaktion durchaus als komisch bezeichnen. Denn nachdem diese Nachricht, also diese wirklich verstörende Voicemail, abbricht, soll sie, und ich sage jetzt explizit soll, denn wir wissen jetzt ja gar nicht so genau, wie sie reagiert hat, sich wieder schlafen gelegt haben. In manchen Quellen heißt es aber auch, dass sie noch einmal versucht hat, Henry anzurufen, dass ihr Anruf dann aber direkt auf seine Mailbox weitergeleitet worden ist und dass sie sich dann schlafen gelegt hat. Und dazu soll sie dann später gesagt haben, dass sie einfach zu müde gewesen sei und dass sie diese Nachricht nicht so richtig wahrgenommen habe. Ja, und darüber möchte ich auch mal ganz kurz noch mit dir reden, Sarah.
Ja, bitte.
Denn natürlich, wenn wir jetzt hier zu Hause sitzen und wenn wir diese verstörende Nachricht hören, wenn wir wissen, dass da eine Straftat passiert ist, dass Henry verschwunden ist und noch Schlimmeres, dann fragen wir uns natürlich an dieser Stelle, wie kann man sich da einfach wieder schlafen legen?
Ja.
Aber, und hier muss ich einmal ganz kurz für Kareen in die Bresche springen, das bedeutet jetzt nicht, dass ich sie irgendwie für schuldig, unschuldig oder was auch immer halte, aber ich möchte einfach mal ganz kurz erklären, wie ich mir das erkläre, dass es dazu gekommen ist. Ich habe ja schon gesagt, ich habe auch mal so eine ähnliche Nachricht bekommen, also so einen Hosentaschenanruf.
Ja.
Und es war ja jetzt so, dass Kareen über den ganzen Abend verteilt immer wieder mit Henry telefoniert hat. Das war ja nicht der einzige Anruf. Sie hat dabei festgestellt, dass er feiern ist und sie hat dabei auch festgestellt, dass er ziemlich betrunken ist und sie hat ja auch irgendwie gesagt, er redet so wirres Zeug. Und ich hatte so eine ähnliche Geschichte mal mit meinem Ex-Freund, der war auch feiern. Und wir haben auch über den Abend hinweg immer mal wieder telefoniert und Kontakt gehabt. Also wir haben nicht gestritten, wir hatten einfach nur so mal Kontakt. Und dann habe ich halt, wie gesagt, in den frühen Morgenstunden, ich habe da schon geschlafen, auch diesen seltsamen Hosentaschenanruf bekommen. Und da war jetzt auch nicht wirklich viel drauf zu hören. Und da hätte jetzt auch sonst was passiert sein können. Aber ich habe danach auch einfach weitergeschlafen, weil ich mir zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt habe, ja, das ist wohl nur so ein Hosentaschenanruf.
Ja.
Also in meinem Fall war es jetzt auch wirklich einfach nur so ein Anruf und da ist jetzt nicht wirklich irgendwas passiert. Also ich habe diese Geräusche dann einfach auf so Disco-Geräusche geschoben und habe mir da jetzt auch nicht weiter meine Gedanken zugemacht. Aber wäre da jetzt irgendwas passiert, hätte man wahrscheinlich auch im Nachhinein gedacht, so, ja, wie kann die sich einfach wieder schlafen gelegt haben, weißt du?
Ja, also ich verstehe das aus deiner Sicht auch total. Ich versuche es auch zu verstehen aus Karins Sicht, aber ich komme schon immer wieder so ein bisschen zu dem Punkt, wenn ich diese Voicemail höre, diese Schreie höre, dass ich mir dann denke, Entschuldigung, da legst du dich doch nicht wieder schlafen. Aber wer weiß, wie schläfrig sie war, wer weiß, ob sie das Handy vielleicht nur so halb, vielleicht hat sie es gar nicht so richtig wahrgenommen, gar nicht so richtig gehört.
Das denke ich auch. Ich denke auch, sie war super genervt.
Wahrscheinlich.
Vielleicht hat sie auch einfach gedacht, der schreit da jetzt betrunken irgendwie rum. Vielleicht hat sie sogar auch gedacht, der ist da in irgendeinen Streit geraten oder so. Aber sie hat ja auch den Bruder eingeschaltet und so. Und sie soll auch noch was getan haben. Sie soll nämlich auch mit JT, also dem gemeinsamen Freund, telefoniert haben. Und dieser hat sich wohl auch zu irgendeinem Zeitpunkt an Henry gewandt und mit Henry gesprochen. Und Henry, der hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, dass er fast zu Hause sei und dass sich Karine verrückt aufführen würde. Und er hat also quasi so durchblicken lassen, dass sie ihn nervt, dass sie also so viel anruft und dass sie sich Sorgen macht und so. Und das war allerdings noch vor dem unheimlichen Anruf bei Karine. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie jetzt einfach gedacht hat, ja, der ist jetzt fast zu Hause, jetzt ruft er mich da versehentlich an und hatte da einfach gar keinen Nerv mehr drauf, weil das einfach schon die ganze Nacht über so ging, dass die beiden immer so hin und her telefoniert und gestritten haben und so weiter.
Ja, irgendwie so wird es wohl gewesen sein. Also du bekommst ja nicht so einen Anruf, denkst, da ist irgendwas passiert und unternimmst dann gar nichts. Also gehe ich mal schon davon aus, dass sie aus irgendwelchen Gründen den Ernst der Lage nicht erkannt hat.
Ja, und sie war ja auch in Kalifornien. Sie hat sich wahrscheinlich auch gerade gedacht, so ja, ich kann jetzt sowieso nichts anderes machen, als hier die Freunde von ihm anrufen. Die Männer sind da zusammen feiern, sollen die sich auch heile wieder nach Hause bringen. Also so stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, und jetzt befinden wir uns ja an der Stelle, an der wir uns in der Einleitung auch schon befunden haben. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als Timothy diese Voicemail entdeckt. Er geht jetzt auch direkt in das Apartment von Henry und sucht dort nach ihm. Als er Henry telefonisch nicht erreichen kann, betritt er das Apartment dann auch und schaut, ob alles in Ordnung ist. Und Timothy stellt jetzt zwei Dinge fest. Zum einen, dass die Tür nicht abgeschlossen ist und zum anderen, dass alles aussieht wie immer. Es ist nichts durchwühlt, es ist nichts kaputt. Er findet Henry nicht und nichts deutet auf eine Straftat hin. Ungefähr zum selben Zeitpunkt scheint auch Karine endgültig festzustellen, dass etwas nicht stimmt, denn auch sie kann Henry nicht erreichen. Und sowohl Timothy als auch sie melden Henry jetzt als vermisst. Timothy betont dabei direkt, dass Henry nicht suizidal und auch nicht depressiv ist und dass er sich nicht erklären kann, wo sein Bruder hin ist. Als Henry nicht auftaucht, beginnt die Polizei in alle Richtungen zu ermitteln. Natürlich wird jetzt der Tag rekonstruiert, an dem Henry zuletzt gesehen worden ist. Und das ist ja der 6. September bzw. die Nacht vom 6. auf den 7. September. Sie befragen nun William und JT und hier kommt es zu einer ersten kleinen Ungereimtheit. William sagt nämlich jetzt, anders als JT, dass JT das Portemonnaie von Henry hatte, weil er es ihm wegen seiner Trunkenheit abgenommen habe.
Ja, und das ergibt für mich schon mehr Sinn.
Voll.
Als dieses hier, nimm mal, ich schulde dir noch was.
Ja, das finde ich auch komplett logisch. JT hatte ja selbst ausgesagt, dass Henry ihm das Portemonnaie gegeben hat und gesagt hat, erinnere dich daran, dass ich dir noch was schuldig bin. William sagt nun aber, JT hätte ihm das Portemonnaie abgenommen. In seiner Version ist Henry also eher der passive Part und JT der aktive, während es in JTs Version genau andersherum war. William erzählt der Polizei außerdem bereitwillig, dass er den Schlüssel im Getränkehalter entdeckt hat und dass Henry somit gar nicht die Möglichkeit hatte, in seine Wohnung zurückzukehren. Hier an der Stelle auch nochmal die Erinnerung, es ist natürlich sehr seltsam, dass Henry seinen Schlüssel dagelassen hat und trotzdem nach Hause laufen wollte, aber A war er betrunken und B war ja komischerweise seine Wohnungstür ohnehin offen. Das heißt, er hätte rein theoretisch nach Hause reinkommen können, auch ohne seinen Schlüssel.
Oder jemand ist mit seinem Schlüssel reingekommen und hat die Tür daraufhin aufgelassen.
Oder so, genau. Die Ermittler lassen sich jetzt auf jeden Fall von William erklären, wohin er Henry gebracht hat. Und er erzählt ihnen jetzt die Geschichte von dieser Super America-Tankstelle. Er beschreibt ihnen auch genau, wo er geparkt hat. Und die Ermittler möchten das natürlich überprüfen. Sie schauen sich jetzt die Überwachungsaufnahmen dieser Super America-Tankstelle an und stellen fest, Weder Henry noch William noch der rote Kia sind darauf zu sehen. Sie gehen jetzt zunächst einmal davon aus, dass William gelogen haben muss. William aber behauptet steif und fest, Henry dort abgesetzt zu haben. Er erinnert sich noch ganz genau daran, wo er geparkt hat. Und er erinnert sich auch exakt daran, wie er gewartet hat, bis Henry außer Sichtweite war, wie dieser um das Gebäude herumgegangen ist und wie er dann selbst nach Hause gefahren ist. Er kann auch erklären, warum er sich da so sicher ist. Nachdem er nämlich von Henrys Verschwinden erfahren hat, ist er den Weg noch einmal abgefahren. Also quasi die Straße runter, wo er eben mit Henry unterwegs war, bis zu der Stelle, wo er ihn zuletzt gesehen hat. Und das war seiner Meinung nach eben die Super America Tankstelle. Er räumt aber auch ein, dass er selbst nicht so ganz nüchtern gewesen ist. Also dass er zumindest leicht angetrunken Auto gefahren ist. Die Polizei ist natürlich weiterhin skeptisch, was Williams Aussage angeht. Doch dann gibt es eine weitere Information, die ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Karen meldet sich nämlich bei der Polizei. Sie ist sowieso sehr aktiv, was die Ermittlungen angeht, und sie sagt jetzt, dass sie sich bei Henrys Google-Konto eingeloggt hat und dass es dort so eine Art Timeline gibt. Quasi eine Ortung von Henrys Handy und dass man anhand dieser Ortung sehen kann, wann sich Henry wo befunden hat. Anhand dieser Timeline lässt sich jetzt feststellen, dass der Abend wirklich so abgelaufen ist, zumindest was die Örtlichkeiten angeht, wie William und JT es geschildert haben. Henry befand sich wohl zunächst in seinem Apartment, dann in dem Club und dann hat sich das Handy den Highway hinunter bewegt. Allerdings hat es nicht an der Super America Tankstelle gestoppt, sondern die Spur lässt sich noch weiter den Highway runterverfolgen. Dann scheint es so, als hätte sich Henry mit seinem Handy in Richtung seines Apartments bewegt, denn die Linie, die man anhand des Ortungsdienstes nachverfolgen kann, macht irgendwann einen Knick und führt in Richtung von Henrys Apartment. Einer der ermittelnden Beamten fährt jetzt die Strecke nach, also den Highway runter und an der Super America Tankstelle vorbei. Dort stellt er fest, dass sich circa 3 Kilometer von der Super America Tankstelle entfernt noch eine weitere Tankstelle befindet. Eine Holiday Station. Der Ermittler fordert nun auch hier die Überwachungsaufnahmen an. Er stellt daraufhin fest, dass William nicht gelogen hat, sondern dass ihm wahrscheinlich einfach ein Versehen unterlaufen ist, weil er selbst nicht ganz nüchtern war an diesem Abend. Auf den Überwachungsaufnahmen sieht man genau das, was William geschildert hat. Der rote Kia fährt auf das Tankstellengelände. Henry steigt aus, geht um das Gebäude herum und der Kia fährt weg. William hat so gesehen zwar eine falsche Aussage gemacht, allerdings offenbar unbeabsichtigt. Er scheint sich einfach bei der Tankstelle vertan zu haben. Die Ermittler sind jetzt also etwas schlauer. Aber Henry ist immer noch verschwunden und die Suche geht weiter. Es gibt jetzt auch Suchplakate, auf denen ein Foto von Henry abgebildet ist und Nadine, vielleicht kannst du ihn ja hier einfach mal kurz beschreiben.
Ja, also Henry ist da drauf zu sehen in einem schicken blauen Anzug. Er sitzt auf so einer Mauer. Im Hintergrund ist ganz viel Grünzeug zu sehen, die Sonne scheint. Er hat ein Bein so lässig auf der Mauer liegen und die Hände so locker verschränkt. Ich glaube, er hält auch irgendwas in der Hand, vielleicht sein Handy oder so. Er trägt unter diesem schicken Anzug auch ein Hemd mit Krawatte. Die Krawatte hat so einen leichten rosa Stich, zumindest auf meinem Display jetzt gerade. Henry guckt ja weder freundlich noch unfreundlich, würde ich sagen. Er hat einen recht neutralen Ausdruck. Ich finde, das passt so ein bisschen zu der ganzen Geschichte, dass er so politisch engagiert war. Also wenn das jetzt so ein Wahlplakat oder sowas wäre, würde ich sagen, ja, passt irgendwie voll, so ja, wie er stimmt. Da jetzt so sitzt. Ja, ansonsten auf dem Plakat, das Plakat interessiert dich jetzt gar nicht, ne?
Ich wollte nur wissen, wie der Henry aussieht.
Ja, also auf dem Plakat steht auch wirklich nicht mehr viel, so nur er hat braune Augen, schwarze Haare, sowas halt. Und es steht da eben auch noch, wo er zuletzt gesehen worden ist. Und das ist eben diese Holiday Gas Station an der Heckman Avenue. Also scheint wirklich gesichert zu sein, dass man Henry hier, also an dieser Tankstelle, das allerletzte Mal gesehen hat. Und das betone ich jetzt auch so, weil es in manchen Quellen nämlich heißt, dass Henry auf dieser zweiten Überwachungsaufnahme nicht zu sehen gewesen sei, beziehungsweise, dass diese Holiday Gas Station keine Überwachungskamera gehabt haben soll. Das glaube ich allerdings nicht, sonst würde ja nicht gesichert als letzter Ort seiner Sichtung eben diese Tankstelle stehen. Noch etwas kann jetzt anhand von Karen und ihren Recherchen bestätigt werden. William, der hatte nämlich noch etwas angegeben. Und zwar, dass er nach dem Besuch in Henrys Apartment und vor dem Clubbesuch mit Henry an einer Bankfiliale war. Henry wollte wohl noch Geld abheben. Und Karen teilt der Polizei jetzt mit, dass sie Henrys Konten überprüft hat. Und dabei hat sie festgestellt, dass er an diesem Abend tatsächlich $200 abgehoben hat. Das ist jetzt erstmal so das Letzte, was man herausfinden konnte. Die Ermittlungen, die dauern jetzt 2 Monate an. 2 Monate, in denen niemand weiß, wo Henry abgeblieben ist. 2 Monate, in denen es keine Spur von ihm gibt. Doch dann, am 2.11.2015, gibt es plötzlich schreckliche Gewissheit. Im Rush Lake, ungefähr 6 Meilen von der Tankstelle entfernt, wird eine Leiche gefunden. Und zwar von Kanufahrern. Es dauert eine Weile, bis festgestellt werden kann, dass die Leiche zu Henry McCabe gehört. Ihr wisst es vielleicht, Wasserleichen, die sind nicht so einfach zu identifizieren. Und es heißt jetzt wohl, dass man bei dieser Leiche nicht einmal mehr die Hautfarbe bestimmen konnte. Schließlich wird Henry aber identifiziert und das Erste, was man jetzt überprüft, ist, ob er eine Schusswunde hat. Karine meinte ja am Anfang des Telefonats, also noch bevor diese Voicemail eingesetzt hat, dass Henry zu ihr gesagt habe, dass er angeschossen oder erschossen worden sei. Sie hat das ja dann irgendwie abgetan und sich keine weiteren Sorgen gemacht, weil er sich ja in ihren Augen die ganze Zeit über seltsam aufgeführt hat und wirres Zeug geredet hat. Trotzdem nimmt man ihre Aussage mit dem Anschießen oder Erschossen werden jetzt ziemlich ernst und sucht eben nach einer Schusswunde. Man findet aber keine. Und man stellt bei der Obduktion noch etwas weiteres fest. Nämlich, dass die Leiche keine Kampfspuren aufweist, und dass auch nichts auf einen Tierangriff hindeutet. Außerdem hatte Henry keine Drogen im Körper. Auch der Alkoholgehalt, der wird jetzt bestimmt und er wird als sehr niedrig eingestuft. Das kann wohl allerdings daran liegen, dass sich die Leiche bereits stark zersetzt hat und das Wasser eingedrungen ist. Deswegen kann der Alkoholgehalt wohl nicht mehr so genau bestimmt werden. Man durchsucht jetzt natürlich auch die Taschen der Leiche und stellt dabei fest, dass Henry keinen Schlüssel bei sich hat. William hat ja auch gesagt, dass dieser sich in seiner Mittelkonsole befindet. Außerdem hatte Henry keine Brieftasche bei sich, die soll ihm ja JT abgenommen haben, beziehungsweise soll er ihm die ja freiwillig gegeben haben. Es wird jetzt aber noch etwas weiteres Seltsames festgestellt. In Henrys Hosentaschen, da sollen sich jetzt 2 Dinge befunden haben. In der einen das Handy von Henry und in der anderen der Akku des Handys. Also der Akku ist wohl rausgenommen worden und in die andere Tasche gesteckt worden.
Aus der Vermisstenermittlung ist also inzwischen eine Todesermittlung geworden. Und die Polizei versucht herauszufinden, welche Umstände in der Nacht von Henrys Verschwinden dazu geführt haben, dass er tot in dem See gelandet ist. Hierfür wird sein Umfeld nochmal genau unter die Lupe genommen. Vor allem natürlich die Menschen, die mit ihm in seinen letzten Stunden zusammen waren. Leider sind von diesen Vernehmungen nicht viele verlässliche Infos an die Öffentlichkeit gedrungen. Auf dem YouTube-Kanal The Missing Enigma sind aber einige Polizeiakten einsehbar, die angeblich authentisch sind und aus Henrys Fall stammen. Leider gibt es unter dem Video aber keine Quellenangaben, sodass wir die Akten nicht selbst für euch lesen konnten.
Wir verlinken euch das Video aber, da könnt ihr euch diese Aktenaufnahmen mal genauer angucken. Das ist alles auf Englisch, aber ich denke, da wir ja den Inhalt hier schon zusammenfassen, werdet ihr das wahrscheinlich alle gut verstehen können.
Aus ihnen geht einerseits hervor, dass es einen vertraulichen Hinweisgeber gab, der sich mit einem der Ermittler getroffen hat. Er hat berichtet, dass er bei einer Suchaktion nach Henry dabei gewesen sei und dass ihm dort 4 Männer aufgefallen wären, die abseits standen und sich unterhielten. Dabei handelte es sich seiner Aussage nach um Calvin, Emmanuel und 2 weitere Personen namens Kennedy und Jala. Die 4 hätten sich in seinen Augen auffällig verhalten, als der anonyme Hinweisgeber näher kam, und zwar insofern, dass sie ihr Gespräch direkt unterbrachen. Er habe Kennedy dann vorgeworfen, dass dieser wisse, was mit seinem Freund Henry passiert sei. Aber Kennedy habe angegeben, zum Zeitpunkt von Henrys Verschwinden nicht mal in Minnesota gewesen zu sein. Der anonyme Hinweisgeber habe die anderen Männer später angerufen und ebenfalls mit seinem Vorwurf konfrontiert. Unter anderem habe er Emmanuel am Telefon vorgeworfen, William alias Papoose habe Henry ermordet und Emmanuel wisse darüber Bescheid. Später soll er dann von Emmanuels Bruder angerufen worden sein, der zu ihm gesagt habe, dass es nicht gut wäre, am Telefon darüber zu reden, dass sie sich aber gern treffen könnten. Dem Treffen hat der anonyme Hinweisgeber zugestimmt, genau wie einem Treffen mit Kennedy wegen eines Autos, das er dann wahrscheinlich ebenfalls nutzen wollte, um ihn nochmal auszufragen. Leider geht aus den Akten nicht hervor, wie es dann weiterging. Aber eine weitere interessante Aussage des anonymen Hinweisgebers steht in dem Absatz noch. Er habe ebenfalls die Voicemail von Henry gehört. Was er glaubt, darin zu verstehen, dazu kommen wir im Teil über die Theorien und die Voicemail-Analyse. Auf jeden Fall wird William nochmal genau überprüft. Er gibt an, er sei in jener Nacht um 2.36 Uhr zu Hause gewesen, was seine Frau bestätigt. William wurde nie offiziell als Verdächtiger geführt. Es scheint sich kein Verdacht gegen ihn erhärtet zu haben.
Jetzt kommen wir zu einer weiteren, sehr mysteriösen Sache in Henrys Fall. Henrys Telefon ist ja auseinandergebaut in seiner Hose gefunden worden. Und man geht logischerweise davon aus, dass es gemeinsam mit der Leiche in den See geworfen wurde. Jetzt heißt es aber, dass das Handy nach seinem Verschwinden noch benutzt worden ist. Man stellt fest, dass noch mehrere Tage Anrufe von diesem Handy aus getätigt worden sind. In den Akten soll dazu Folgendes stehen. Es wurde von dem Handy aus um 3.26 Uhr in der Nacht des 7. September noch ein Anruf getätigt. Und dann den ganzen Tag über weitere 24 Anrufe. Und dann am 9. und am 10. September noch jeweils einer. Und jedes Mal wurde dieselbe Nummer gewählt. Also, jemand hat mit Henrys Handy ganze 27 Anrufe getätigt, nachdem er verschwunden war. Und dabei hat er immer dieselbe Person angerufen. Die Polizisten haben dann natürlich überprüft, zu wem diese Nummer gehört, und sie konnten ermitteln, dass die Handynummer auf eine gewisse Elizabeth M. Bledsoe aus Texas City registriert ist. Als sie dann die Nummer anrufen, bekommen sie allerdings nur die automatische Ansage, dass diese Nummer nicht mehr in Gebrauch sei. Was dann aus dieser Spur geworden ist, ist leider nicht öffentlich bekannt. Auffällig ist aber in jedem Fall der Zeitpunkt der Anrufe. Bisher ging man ja davon aus, dass Henry in der besagten Partynacht vom 6. auf den 7. September ums Leben kam. Bedeuten diese Anrufe jetzt, Henry starb gar nicht in der Nacht zum 7. September? Bedeuten sie, dass er noch 3 weitere Tage gelebt hat? Aber wo und unter welchen Umständen? Was ist passiert, bevor er schließlich im See landete? Oder war es gar nicht Henry selbst, der telefoniert hat? Hat jemand anders die Anrufe getätigt? In seinem Auftrag oder um eine falsche Fährte zu legen? Aber wie kam das Handy dann in seine Hosentasche? Ein weiterer interessanter Punkt aus den Polizeiakten ist, dass Karen sich wohl bei den Ermittlern gemeldet hat und angegeben hat, dass es möglich sei, dass Henry ein Zweithandy besessen habe. Sie wäre sich da aber nicht ganz sicher, es könnte allerdings sein. Außerdem habe sie gehört, dass er wohl seit einer Weile bedroht worden wäre, weil er mit der Freundin eines anderen Mannes geflirtet habe. Als die Polizisten sie daraufhin fragen, ob sie es für möglich hält, dass er den Club in der Nacht seines Verschwindens mit einer anderen Frau verlassen hat, sagt sie ja, das wäre möglich. Außerdem gibt sie hier an, sie halte es nicht für möglich, dass Henry durchgebrannt sei, und sie begründet das so, dass er wohl demnächst eine größere Zahlung als Entschädigung wegen eines Autounfalls erwarten würde. Und sie glaubt deshalb nicht, dass er sich abgesetzt hat. An einer späteren Stelle hingegen sagt sie, dass sie es nicht für ausgeschlossen hält, dass er nach Liberia abgehauen sei. Also, Karen widerspricht sich hier ein wenig in ihren Aussagen.
Ein weiteres Rätsel in Henrys Fall bildet ein seltsamer Brief, der ebenfalls in den Polizeiakten erwähnt wird. Und zwar ist es so, dass die Polizei am 2. Oktober 2015, also rund einen Monat nach Henrys Verschwinden, aber noch vor seinem Auffinden, einen anonymen Brief erhalten hat. Dieser wurde am 1. Oktober in St. Paul, rund 26 Kilometer von Moundsview entfernt, abgestempelt. Ich lese mal vor, was da drin stand. Henry McCabe. His body next to water. Partially buried. Need search dog to find. Witness who saw. Burial scared. In Klammern female-young. In Anführungsstrichen. Ask to come forward. Can remain anonymous and will protect. Also auf Deutsch heißt das Ganze in etwa Henry McCabe. Sein Körper in der Nähe von Wasser. Teils begraben. Man braucht einen Spürhund zum Finden. Zeuge, der das Begräbnis sah, verängstigt. In Klammern weiblich-jung. In Anführungsstrichen Frage sich zu melden, kann anonym bleiben und wird beschützen.
Okay, über den Brief oder was auch immer das hier ist, möchte ich einmal ganz kurz mit dir reden. Kannst du einmal erklären, wie der aufgebaut ist? Weil das ist ja schon recht besonders.
Ja, also der Brief ist jetzt nicht im Fließtext geschrieben, sondern der ist aufgebaut wie so ein Gedicht. Also das sind nur ganz kurze Zeilen und die sind ungefähr so aufgeteilt, also nicht ungefähr, sondern die sind so aufgeteilt, wie ich jetzt gerade auch beim Vorlesen die Pausen gemacht habe. Also immer nur so 3 oder 4 Wörter. Das reimt sich aber nicht, also es ist auf jeden Fall kein richtiges Gedicht. Und was eben noch auffällig ist, ist, dass es halt in ziemlich stichpunktartigem, schlechtem Englisch verfasst ist.
Ja, ich wollte auch sagen, also diese Stellen wie, ja jetzt am Schluss zum Beispiel, was da in Anführungsstrichen steht. Ask to come forward und dann can remain anonymous and will protect. Also das ist schon irgendwie komisch, vor allen Dingen wirklich, wenn man es wörtlich übersetzt. Frage sich zu melden, kann anonym bleiben und wird beschützen.
Mhm.
Wer? Was? Wo?
Ja, finde ich auch. Also ich habe hier gerade an dieser Stelle gedacht, weil das in Anführungsstrichen ist, dass das vielleicht so eine Aufforderung an die Polizisten sein soll, dass die vielleicht sagen sollen, wenn sie mehr Infos haben, melden sie sich und wir werden sie beschützen. Sie können anonym bleiben.
Ja, das hatte ich auch gedacht. Also ja. Ich glaube auch, dass das so gemeint ist.
Aber dann müsste es ja heißen, and will be protected oder and we will protect oder sowas. Also diese Stichpunktform finde ich schon sehr komisch.
Ja gut, aber vielleicht konnte die Person ja wirklich nicht so gutes Englisch. Kann ja sein, dass es vielleicht kein englischer oder amerikanischer Muttersprachler eben war. Was allerdings auch, finde ich, extrem auffällt, ist, dass das ja einfach nicht stimmt.
Mhm, finde ich auch. Also er war ja nun mal nicht teils begraben, er wurde ja im Wasser gefunden.
Ja, und auch nicht next to water.
Ja, genau, das stimmt auch nicht.
Dass man irgendwelche Spürhunde braucht für die Suche, das stimmt ja auch nicht. Also ich frage mich irgendwie, wer diese Person wohl ist, die das geschrieben hat. Weil einerseits kommt das schon so ein bisschen rüber, als wüsste sie ja was, weil das mit dem Wasser ja nun mal stimmt. Aber der Rest stimmt ja nicht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht diese Female Young steht da ja, ob die das vielleicht geschrieben hat, dass sie vielleicht irgendwas beobachtet hat und möchte quasi so offiziell von der Polizei, dass die ihr zusichern, dass ihr nichts passiert, dass sie beschützt wird, dass sie anonym bleiben kann, wenn sie sich meldet.
Könnte sein, dass sie auch betont, dass sie weiblich und jung ist. Passt ja dazu, dass sie darum bittet, geschützt zu werden, anonym bleiben zu dürfen. Ja, könnte sein.
Vielleicht hat an dem Abend einfach jemand was gesehen, ihn vielleicht gesehen, wie er eben in Richtung dieses Sees gegangen ist, gebracht wurde, was auch immer. Also das könnte ich mir darunter irgendwie vorstellen unter diesen Briefen, dass die Person sich das so ein bisschen zusammengereimt hat, weil sie gesehen hat, er ist da zu dem Wasser gebracht worden. Ja, eventuell ist er da auch begraben worden oder so.
Manche vermuten ja auch, dass das Täterwissen sein könnte, was da in dem Brief offenbart wird.
Aber ist es ja auch nicht. Bevor Henry gefunden wurde, kann ich mir vorstellen, dass einige Leute sagen, ja, das ist bestimmt Täterwissen, aber wir wissen es ja jetzt besser.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ja, trotzdem wird der Brief natürlich sofort auf DNA untersucht. Aber man kann daran keine DNA feststellen. Es konnte auch nie auf andere Weise ermittelt werden, wer diesen Brief verfasst hat und warum er in einer so komischen Form aufgeschrieben wurde, also beinahe in Gedichtform. Uns würden aber ganz unbedingt mal eure Gedanken dazu interessieren. Vielleicht sagt ihr ja auch, das ist gar kein schlechtes Englisch, das ist vielleicht irgendein Slang oder man redet irgendwo so. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee dazu. Also wir fügen euch den ganzen Text auf jeden Fall bei Instagram ein. Außerdem würde uns natürlich interessieren, was ihr glaubt. Gibt es überhaupt einen Täter oder wurde Henry das Opfer eines Unfalls? Hören wir ihn in der Voicemail vielleicht dabei zu, wie er gerade ertrinkt? Zu der Vermutung, dass Henry einen Unfall hatte und versehentlich in den See fiel, gibt es nur noch eine weitere Information. Bei der Obduktion kam ja heraus, dass Henry wahrscheinlich ertrunken ist. Zweifelsfrei konnte das aber leider nicht festgestellt werden. Und natürlich könnte man jetzt meinen, er ist betrunken da rumgelaufen, ist betrunken in den See gefallen, nachdem er sich vielleicht verlaufen hat, hat es alleine nicht mehr rausgeschafft. Allerdings heißt es nun, der Rush Lake, der sei von sehr dichtem Gestrüpp umgeben. Es ist also nahezu unmöglich, dass Henry im Dunkeln herumgeirrt ist und dann versehentlich hineingefallen ist. Henry hätte sich dazu durch hohe Büsche schlagen müssen. Doch was ist dann geschehen? Ist er nicht zufällig an den Rush Lake gelangt? War der See vielleicht sein Ziel? Oder wurde wirklich einfach nur Henrys Leiche dort entsorgt? Ihr seht, wir haben es hier mit einem extrem seltsamen und rätselhaften Fall zu tun. In der nächsten Folge versuchen wir für euch herauszufinden, was geschehen sein könnte. Und dabei stellen wir euch natürlich alle Theorien vor. Und vor allen Dingen gehen wir auch auf diese seltsame Voicemail nochmal detailliert ein. Eins vorweg, einige glauben ja, genau wie ich es zumindest anfangs geglaubt habe, die Laute eines Tieres zu hören. Andere glauben, ein Wesen nicht von dieser Welt wäre darauf zu hören. Wieder andere meinen, dass Henry dämonische Laute von sich geben würde. Wir allerdings haben die Voicemail bearbeitet und die Stimme klarer gestellt. Wir glauben, etwas ganz anderes zu hören. Und zwar, dass Henry nicht alleine war. Und wir glauben, verstehen zu können, wer sich bei ihm befindet. Dazu aber mehr in der nächsten Folge, denn ihr wisst ja, so eine Podcast-Folge, die macht ganz schön viel Arbeit. Und neben unserer eigentlichen Arbeit und neben dem normalen Alltag, gerade jetzt zu Weihnachten, ist natürlich viel zu tun, da kann man nicht mal eben so ganz lange Folgen machen. Das funktioniert einfach nicht und deswegen haben wir uns entschieden, eine Doppelfolge daraus zu machen. Wir haben gedacht, das ist besser, als euch eine ganze Woche lang komplett ohne Folge sitzen zu lassen und dann so eine Mammutfolge rauszuhauen. Also ja, teilen wir das Ganze lieber ein bisschen auf.
Wenn ihr euch in der Zwischenzeit Fotos zu der Folge angucken möchtet oder wenn ihr die Voicemail hören möchtet, vielleicht auch 20 Mal, 200 Mal, so wie wir.
Ja, aber bitte am besten nicht abends, das ist dann schwierig mit dem Schlafen.
Dann folgt uns auf jeden Fall bei Instagram auf mordhoch2.truecrimepodcast, Nadine.
Ja, die 2 ist ausgeschrieben. Mittlerweile schreiben das schon ganz viele mal so bei Instagram. Ich habe euch hier gefunden, die 2 ist wirklich ausgeschrieben.
Und so T-Shirts damit drucken, die 2 ist ausgeschrieben. Ja. Ja, oder guckt doch mal bei YouTube vorbei, denn auch wenn das ja eigentlich ein Podcast ist, machen wir immer auch Videos zu den Folgen für unsere YouTube-Follower und natürlich auch für alle anderen da draußen. Ihr könnt ja auch noch zu YouTube-Followern von uns werden.
Das unterstützt uns einfach doppelt. Das
doppelt
super
hält
cool.
Besser. Nimm 2.
Wenn euch die Folge bis hierher gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal, folgt uns, lasst uns ein Like da oder einen Kommentar oder am besten beides. So unterstützt ihr uns nämlich und so sorgt ihr dafür, dass der Algorithmus ein bisschen angeregt wird und dass unsere Folgen auch Menschen angezeigt werden, die uns bisher nicht folgen. Vor allen Dingen, weil es jetzt wirklich richtig schwer geworden ist.
Ist es. Vor allen Dingen auf YouTube.
Ja.
Also verratet uns unbedingt, was ihr bisher in der Voicemail versteht und was eure Theorie zu Henry McCabes Fall ist. In der nächsten Folge sprechen wir dann detailliert über die Theorien, die kursieren, und nehmen uns mit euch gemeinsam die Voicemail vor.
Also unbedingt nächsten Dienstag wieder einschalten. Bis dann.
Tschüss.